Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 27. Februar. Ich bin Ilonka und weiter geht es in unserer täglichen Bibellese. Wie immer lesen wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir beginnen heute das dritte Buch Mose, lesen weiter aus den Psalmen und aus dem Römerbrief. Ich werde natürlich die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Bevor wir in den Bibeltext starten zu 3. Mose, möchte ich euch eine kurze Einleitung geben zu diesem Buch. Das dritte Buch Mose heißt auch Levitikus, weil in ihm die Priestergesetze aufgeschrieben sind und die Priester aus dem Stamm Levi kamen. Die Botschaft, die in den vorgeschriebenen Opfern und Festen liegt, lautet: Bring dein Leben mit Gott in Ordnung und bleib in seiner Gegenwart. Die Opfer sind dabei keine Leistung, die der Israelit bringen musste, sondern eine Heilsgabe Gottes an Israel, um für entstandene Schuld Sühne zu schaffen. Das Buch handelt von Heiligkeit und Heiligung. Dieser Grundgedanke spiegelt sich mehrfach in den Worten: Seid heilig, denn ich bin heilig. Dazu muss man wissen, dass die Opfer ja auch schon vorher dargebracht wurden. Also auch Abraham hat ja Gott schon Opfer gebracht und Altäre gebaut. Es wird hier also nicht irgendwie etwas Neues aufgebaut, sondern diese Art der Ehrerbietung gegenüber Gott wird jetzt hier in eine Form gebracht, die Gott auch gefällt. Das dritte Buch Mose zeigt uns also, wie ein Israelit sein Leben mit Gott in Ordnung bringen und mit ihm in Verbindung bleiben konnte. Wir lesen die Kapitel 1 und 2. Die Opfer. Jahwe rief Mose und sprach dann aus dem Zelt der Gottesbegegnung zu ihm: Sag den Israeliten Folgendes: Wenn jemand von euch Jahwe eine Opfergabe bringen möchte, soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Anweisungen für das Brandopfer. Wenn er ein Rind als Brandopfer bringen will, muss es ein fehlerfreies, männliches Tier sein. Er muss das Tier zum Eingang des Zeltes der Gottesbegegnung bringen, wenn es Jahwe gefallen soll. Dann soll er seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, damit es wohlgefällig angenommen wird und Sühnung für ihn erwirkt. Anschließend soll er das junge Rind vor Jahwe schlachten. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons soll das Blut des Opfertiers ringsherum an den Altar sprengen, der vor dem Eingang zum Zelt der Gottesbegegnung steht. Dann soll er dem Brandopfer die Haut abziehen und es in Stücke zerlegen. Die Priester aus der Nachkommenschaft Aarons sollen Feuer auf den Altar tun und Holz darüber schichten. Auf das Holz über dem Feuer sollen sie die Stücke, den Kopf und die Fettteile legen. Die Eingeweide und die Unterschenkel muss der Betreffende vorher mit Wasser gewaschen haben. Der Priester lässt dann alles auf dem Altar verbrennen, so ist es ein Brandopfer, ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe befriedigt. Wenn jemand ein Schaf oder eine Ziege als Brandopfer bringen will, muss es ein männliches Tier ohne Fehler sein. Er soll es an der Nordseite des Altars vor Jahwe schlachten und ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons soll sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Er soll es in seine Stücke, den Kopf und die Fettteile zerlegen. Der Priester soll sie dann auf das Holz über dem Altarfeuer schichten. Die Eingeweide und die Unterschenkel muss der Betreffende vorher mit Wasser gewaschen haben. Der Priester lässt dann alles auf dem Altar verbrennen. So ist es ein Brandopfer, ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe befriedigt. Wenn jemand vom Geflügel ein Brandopfer bringen will, dann soll es eine Turteltaube oder eine andere junge Taube sein. Der Priester bringe sie zum Altar, kneife ihr den Kopf ab und verbrenne ihn am Altarfeuer. Ihr Blut drücke er an der Wand des Altars aus. Dann soll er den Kropf samt Inhalt abtrennen und ihn neben den Altar Richtung Osten auf den Haufen mit der Fettasche werfen. Er reiße die Taube an den Flügeln ein, trenne sie aber nicht ab. Dann soll der Priester sie auf dem Holz über dem Altarfeuer verbrennen. So ist es ein Brandopfer, ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe befriedigt. Eine Anmerkung: Die Fettasche bildete sich aus dem verbrannten Holz und Fettstücken. Weiter im Text. Anweisungen für das Speisopfer. Wenn jemand Jahwe ein Speisopfer bringen möchte, dann soll es aus Feinmehl bestehen, auf das er Öl gießen und Weihrauch legen muss. Er soll es zu den Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons bringen. Dann nehme er eine Handvoll von dem mit Öl durchtränkten Mehl und dem Weihrauch und der Priester verbrenne diesen Teil der Gabe auf dem Altar. Es ist ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe befriedigt. Der Rest der Gabe fällt den Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons zu. Es ist etwas höchst Heiliges, weil es von den Feueropfern Jahwes stammt. Wenn du ein Ofengebäck als Speisopfer bringen willst, dann soll es aus Feinmehl sein und ohne Sauerteig zubereitet werden, entweder ein Lochbrot mit Öl angefeuchtet oder ein Fladenbrot, das mit Öl bestrichen ist. Wenn deine Opfergabe auf einer Eisenplatte gebacken wurde, soll sie ohne Sauerteig aus Feinmehl und mit Öl vermengt zubereitet sein. Du sollst sie in Stücke zerbrechen und Öl darauf gießen. Es ist ein Speisopfer. Wenn du etwas in der Pfanne Gebackenes als Speisopfer bringen willst, soll es aus Feinmehl zubereitet und in Öl gebacken sein. Du sollst die so zubereitete Gabe Jahwe bringen und dem Priester überreichen. Der soll es zum Altar tragen. Dann hebe er den zum Verbrennen bestimmten Teil davon ab und lasse ihn auf dem Altar in Rauch aufgehen. So ist es ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe befriedigt. Der Rest der Gabe fällt den Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons zu. Es ist etwas höchst Heiliges, weil es von den Feueropfern Jahwes stammt. Kein Speisopfer, das ihr Jahwe bringt, darf mit Sauerteig zubereitet sein. Denn weder vom Sauerteig noch vom Honig darf etwas als Feueropfer in Rauch aufgehen. Nur als Erstlingsgabe dürft ihr sie Jahwe bringen. Auf den Altar aber dürfen sie nicht zum befriedigenden Geruch beitragen. Alle Speisopfer und überhaupt alle Opfergaben müssen gesalzen werden, denn das Salz ist das Zeichen des Gottesbundes. Wenn du Jahwe eine Gabe von den ersten reifen Früchten bringen willst, dann sollen es frische Körner sein, die geröstet zerstoßen werden. Gieß Öl darüber und leg Weihrauch darauf. Es ist ein Speisopfer. Der Priester verbrennt einen Teil davon samt dem Weihrauch. Es ist ein Feueropfer für Jahwe. Psalm 103. Das große Dankgebet von David. Auf meine Seele lobe Jahwe und alles in mir seinen heiligen Namen. Auf meine Seele lobe Jahwe und vergiss es nie, was er für dich tat. Er vergibt dir all deine Schuld. Er ist es, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Liebe und Erbarmen bedeckt, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang und dir wie beim Adler das Jungsein erneuert. Jahwe schenkt Gerechtigkeit und Rechte allen Bedrängten. Seine Pläne gab er Mose bekannt und Israel hat er die Taten gezeigt. Jahwe ist barmherzig und mit Liebe erfüllt, voller Gnade und großer Geduld. Er klagt uns nicht beständig an. Er wird nicht immer auf uns zornig sein. Er straft uns nicht, wie wir es verdient, zahlt uns die Verfehlungen nicht heim. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so unermesslich ist seine Gnade für jeden, der ihn fürchtet und ehrt. So weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld von uns weg. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jahwe über jeden, der ihn respektvoll ehrt. Er weiß ja, wie vergänglich wir sind. Er vergisst es nicht. Wir bestehen aus Staub. Das Leben des Menschen ist wie das Gras. Es blüht wie eine Blume im Feld. Die Glut aus der Wüste fegt über sie hin, schon ist sie weg und hinterlässt keine Spur. Doch die Güte Jahwes hat ewig Bestand. Für immer gilt sie jedem, der ihn ehrt. Und sein Erbarmen betrifft auch noch Kinder und Enkel, ja, alle, die sich an seinen Bund halten und seine Weisungen bedenken, um sie zu tun. Im Himmel hat Jahwe seinen Thron aufgestellt und herrscht als der König über alles, was ist. Auf, Lobt Jahwe, ihr Engel, vor ihm, ihr mächtigen Wesen, die ihr tut, was er sagt, und gehorsam seine Befehle ausführt. Ja, lobt Jahwe, ihr himmlischen Heere, ihr seine Diener, die tun, was ihm gefällt. Lobt Jahwe, ihr Geschöpfe des Herrn, wo immer ihr lebt und er euch regiert. Auch du, meine Seele, auf, lobe Jahwe. Römer Kapitel 9. Israel und Gottes Versprechen. Was ich jetzt sage, sage ich vor Christus. Mein Gewissen bestätigt es und der Heilige Geist bezeugt mir, dass es die Wahrheit ist. Mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder denke, an die Leute meines eigenen Volks. Für sie hätte ich es auf mich genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott das Vorrecht geschenkt, seine Kinder zu sein. Ihnen hat er seine Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und aus ihrer Mitte ist auch der Messias seiner menschlichen Herkunft nach hervorgegangen. Er ist Gott, der über allem steht und für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Ich will damit nicht gesagt haben, dass das von Gott gegebene Wort keine Gültigkeit mehr hätte. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum eigentlichen Israel. Nicht weil sie von Abraham abstammen, sind sie seine Kinder. Denn Gott sagte zu ihm: Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Mit anderen Worten, nicht die Abstammung macht zu Gottes Kindern, sondern die göttliche Zusage führt zur eigentlichen Nachkommenschaft. Die Zusage lautete: In einem Jahr werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei Rebekka war es so, als sie von unserem Stammvater Isaak schwanger wurde. Denn als die Zwillinge noch nicht geboren waren und noch nichts Gutes oder Böses getan hatten, damit sollte der Plan Gottes bekräftigt werden, dass seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern allein von seiner freien Entscheidung, sagte Gott zu Rebekka: Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Darum heißt es auch in der Schrift: Jakob habe ich meine Liebe geschenkt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Gott schenkt sein Erbarmen, wem er will. Heißt das nun, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Er sagte ja zu Mose: Ich schenke mein Erbarmen dem, über den ich mich erbarmen will, und mein Mitleid dem, den ich bemitleiden will. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Auch wird in der Schrift zum Pharao gesagt: Nur deshalb habe ich dich als Herrscher auftreten lassen, um dir meine Macht zu demonstrieren und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Wir sehen also, Gott handelt ganz nach seinem Ermessen. Dem einen schenkt er sein Erbarmen, den anderen macht er starrsinnig und lässt ihn ins Verderben laufen. Nun wirst du einwenden: Wie kann er uns dann noch Vorwürfe machen? Es kann sich doch niemand seinem Willen widersetzen. So? Wer bist du eigentlich? Du Mensch willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt das Werk zu seinem Meister: Warum hast du mich so gemacht? Ist der Töpfer nicht Herr über den Ton und kann aus derselben Masse ein Gefäß machen, das auf der Festtafel zu Ehren kommt, und ein anderes, das für den Abfall dienen soll? Und was sagst du dazu, dass Gott die Gefäße, die zur Vernichtung in seinem Zorngericht bereitgestellt sind, mit großer Geduld erträgt? Er will zwar, dass sie seinen Zorn und seine Macht zu spüren bekommen. Andererseits will er aber auch an den Gefäßen, die er in seinem Erbarmen zur Herrlichkeit vorbestimmt hat, zeigen, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist. Das sind nämlich wir, die er nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus allen anderen Völkern berufen hat. Das hat er schon durch den Propheten Hosea angekündigt: Ich werde als mein Volk berufen, was nicht mein Volk war, und als geliebte Frau die, die nicht geliebt war. gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft über Israel aus, selbst wenn es Israeliten gäbe wie Sand am Meer, nur ein Rest von ihnen wird gerettet werden. Denn der Herr wird auf der Erde handeln, er wird sein Wort einlösen und rasch durchsetzen. Es ist so, wie es Jesaja an anderer Stelle vorausgesagt hat. Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einen Rest von unserem Volk übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen. Was heißt das nun? Menschen aus allen Völkern sind vor Gott gerecht geworden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit erhalten, die aus dem Glauben kommt. Das Volk Israel aber, das durch das Gesetz gerecht werden wollte, hat das Ziel des Gesetzes nicht erreicht. Und warum nicht? Weil sie meinten, es durch ihre eigenen Leistungen zu erreichen und nicht durch den Glauben. Sie haben sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht, seht her, ich lege in Zion einen Grundstein, an dem man sich stoßen wird, einen Felsblock, an dem man zu Fall kommt. Doch wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch noch die Losung mit auf den Weg geben aus Psalm 139, Vers 17. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Und dazu aus 1. Johannes 3, Vers 20. Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Dienstag. Und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.